Wenn wir schon mal beim Biografischen sind, will ich auch noch mal ganz kurz was zu meinem Hintergrund sagen. Ich habe zwischen 1985 und 1997 ungefähr als Offsetdrucker gearbeitet und war auch in der Gewerkschaft, die früher in diesem Haus ihre Veranstaltungsräume und ihre Büros hatte, aktiv und bin so immer eigentlich in der linken Opposition, in der IG Druck und Papier und dann später in der IG Medien gewesen und habe dann halt studiert und habe mich halt, wie ja schon gesagt wurde, mit den wilden Streiks beschäftigt, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in Dänemark. Absicht dieser Auseinandersetzung war natürlich erstmal, Ausgangspunkt war die Frage nach unserer eigenen Geschichte, wobei immer noch natürlich gefragt werden kann, was da drin dann wir sind und welche Geschichte eigentlich gemeint ist und so weiter. Aber es war auch die Absicht, eine Auseinandersetzung zu führen mit Arbeitskämpfen in einer Zeit und in zwei Ländern, die eigentlich in den 50er, 60er Jahren eher als so sozialfriedlich und kooperativ gesteuert gehalten mit starken Gewerkschaften und so weiter. Dafür ist dann dieser dänische Teil auch relativ wichtig. Die Arbeit umfasst den Zeitraum von 1950 bis 1975 und ist deswegen also viel breiter als das, was ich jetzt hier erzählen werde. Es werden auch nur eher kleine Ausschnitte sein aus dieser Arbeit, wesentliche Geschichten vielleicht auch. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, was ich wenig gemacht habe eigentlich in dieser Arbeit, ist wirklich Zeitzeugen zu interviewen, weil wie ihr vielleicht wisst, ist das auch eine Geschichte, die sehr umfangreich sein kann. Ich musste mich also irgendwie begrenzen. Ich habe mit ein paar Leuten intensiver gesprochen, aber habe nicht sowas gemacht wie systematisch jetzt 100 Leute fragen, also Zeitzeugen, also Leute, die diese Auseinandersetzung wirklich miterlebt haben. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass heute diese Veranstaltung stattfindet. Und ich glaube, es ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, der eigentlich noch gemacht werden muss. Also es ist noch viel zu tun im Bereich dieser Auseinandersetzung, obwohl man meint, die Septemberstreiks zumindest, da gibt es schon viele Veröffentlichungen zu und man müsste eigentlich relativ viel darüber wissen. Aber tatsächlich ist es so, dass sozusagen die Stimme der Leute, die an diesen Streiks beteiligt waren, bis auf vielleicht einzelne sehr exponierte Beispiele, ist im Prinzip in den letzten 20 Jahren fast überhaupt nicht hörbar gewesen, wurde am Anfang in den 70er Jahren von der Forschung so ein bisschen erfragt, dann aber auch schnell mit so einer paternalistischen Perspektive verbunden, so, ne? Was ist ja immer der Unterschied zwischen Akademie und Arbeitenden, der die Kommunikation dann auch so ein bisschen hierarchisch macht. Und eigentlich sind wir heute an so einem Punkt, wo es vielleicht auch möglich wäre, mehr so Gespräche anzufangen mit Menschen, die nicht nur diese Septemberstreiks, sondern überhaupt die Streikbewegung, Arbeitskämpfe in der Bundesrepublik aktiv mitverfolgt haben und dazu auch mehr zu sagen haben und aus einer anderen Perspektive was zu sagen haben als ich jetzt zum Beispiel. Und letzter Punkt jetzt zu meiner Arbeit einleitend. Ich finde das ganz bemerkenswert, was in den letzten Jahren im Bereich der Beschäftigung mit Arbeitskämpfen passiert ist. Ich habe ungefähr so um das Jahr 2000 herum angefangen, mich jetzt speziell mit diesem Thema wilde Streiks zu beschäftigen. Die Arbeit selbst ist irgendwie 2006 fertig geworden, 2007 erschienen. Und als ich es veröffentlicht habe, so 2006, 2007, ist es noch so gewesen, dass es eigentlich so ein Randthema war, also Exotenthema, unwichtig. So, ne? Also ich glaube, es ist auch die einzige Arbeit eigentlich in dem Bereich, die sozusagen so umfänglich ist und in der Zeit aus diesem akademischen Apparat heraus sozusagen produziert wurde. So, ne? Und was wir beobachten können seitdem eigentlich, was mich sehr freut, und deswegen freut mich diese Veranstaltung heute auch sehr, ist, dass es jede Menge Veröffentlichungen gibt über Streiks. Es gibt zwei Veröffentlichungen im Unrast Verlag zum Beispiel, die ihr vielleicht kennt, über neue Streiks und historische Streiks. Es gibt Veröffentlichungen zu bestimmten aktuellen Auseinandersetzungen. Andi hat an dieser Dokumentation über den BSH-Streik mitgemacht. Es gibt das Buch über AEG, es gibt das Buch über den Opel-Streik 2004. Und natürlich ist die Frage, wie man sozusagen sich mit Geschichte auseinandersetzt, immer ganz eng geknüpft an die Frage, wie man sich eigentlich mit seiner Gegenwart auseinandersetzt. Deswegen ist das mit dem Lernen aus der Geschichte immer auch ein bisschen schwierig, weil man natürlich immer nur aus eigenen Erfahrungen und nicht aus fremden historischen Erfahrungen lernen kann. Und ich glaube, dass diese neue, also ich würde jetzt nicht so euphorisch Welle sagen, aber doch die Tendenz, sich wieder mit Arbeitskämpfen zu beschäftigen, ganz wichtig ist auch für diese Frage nach der historischen Forschung. So, ne? Also ich glaube, dass es eigentlich so ist, dass entgegengesetzt zu den Illusionen, die sich so Akademikerinnen und Akademiker oft von sich selbst machen, eigentlich so ist, dass soziale Kämpfe die wissenschaftliche oder akademische Auseinandersetzung damit erzeugen und nicht andersrum. Also das ist, glaube ich, irgendwie die Logik, die da drin steckt. Ich will heute kurz vor allen Dingen was über die Septemberstreiks erzählen. Und meine wichtigste These wäre eigentlich, dass die Septemberstreiks einen wesentlichen historischen Bruchpunkt in der Arbeitsgeschichte, nicht nur in der Arbeiterbewegungsgeschichte, sondern in der Arbeitsgeschichte der Bundesrepublik überhaupt markieren. Das heißt nicht, dass dieser Bruchpunkt sozusagen dort erzeugt worden ist im September 1969, aber ist sichtbar geworden. Das wäre so das zur Bedeutung der Septemberstreiks. Also ein entscheidendes historisches Ereignis. Wir haben gestern noch relativ lange darüber diskutiert, wie wir das heute aufbauen. Und die Aufgabe, die ich sozusagen bekommen habe in dem Zusammenhang, ist erstens was zu erzählen so zum Umfang der Streiks. Ich glaube, da werde ich vieles wiederholen, was ihr schon wisst, was zum Teil auch im Flugblatt steht. Deswegen werde ich das sehr kurz machen. Dann werde ich was zu den Voraussetzungen dieser Septemberstreiks erzählen. Da gibt es zwei Punkte eigentlich. Erstens den Punkt der Krise, zweitens den Punkt der sozialen Revolte. Drittens werde ich was erzählen zu den Reaktionen und viertens werde ich ganz kurz, und das, weil das auch schon auf die Diskussion vielleicht von heute oder von morgen hinweist, was zur Aktualität der Septemberstreiks erzählen. Ja, zum ersten Punkt, zu dem Ereignis selbst, zum Umfang. Das ist ja jetzt auch im Gegensatz zu den vergangenen Jahren mal wieder in der Presse gewesen, ein paar linken Zeitschriften und so. Erstaunlicherweise, wie ich finde, relativ viel. Deswegen die Chronologie der Septemberstreiks ist eigentlich auch relativ viel beschrieben worden. Ich will nur sagen, dass normalerweise die Anfangsgeschichte des Septemberstreiks der Streik bei Hoesch in Dortmund ist, ein Stahlwerk, bestehend aus drei verschiedenen fusionierten Werken am 2. September 1969. In diesem Streik ist eigentlich das gemacht worden, was in solchen Werken ziemlich oft praktiziert wurde, nämlich der Versuch, außerhalb der Tarifpolitik für höhere Löhne zu kämpfen, verbunden mit egalitären, also linearen Lohnforderungen. Diese Forderungen sind relativ schnell bewilligt worden, also nach eigentlich weniger als zwei Tagen. Und daraufhin kam es zu so dem, was man Streikwelle nennt, in der ganzen Bundesrepublik. Das heißt, Ausgangspunkt war die Montanindustrie, aus bestimmten Gründen, die ich nachher noch kurz versuche zu erläutern. Stahlwerke, Bergbau, der Schwerpunkt, räumliche Schwerpunkt dieser Streiks, also dieses Teils der Septemberstreiks, waren Nordrhein-Westfalen, spezieller das Ruhrgebiet und das Saarland. Und wobei in der Ruhrkohle sozusagen nur in einzelnen wenigen Betrieben gestreikt wurde. In Einzelfällen ist dann im Verlauf des Streiks dieser Septemberstreik auch von anderen Beschäftigtengruppen übernommen worden. So zum Beispiel in der Metallverarbeitung, da waren es vor allen Dingen migrantische Belegschaften, die gestreikt haben. Das hat auch wieder spezifische Gründe, liegt wesentlich daran, dass die IG Metall da schon vorher die Situation befrieden konnte, indem sie vorzeitig einen Tarifvertrag unterschrieben haben. Und darüber hinaus in einzelnen anderen Betrieben im Arbeiterbereich des öffentlichen Dienstes zum Schluss des Streiks und vor allem auch sehr wichtig für die Arbeitskämpfe dieser Zeit in norddeutschen Küstenstädten, also wie zum Beispiel bei Klöckner in Bremen, das ist ein Stahlwerk, aber auch in einzelnen Werften, vor allen Dingen bei der HDW in Kiel. Genau, und dann an einzelnen anderen Orten in Oberbayern gab es auch ein Stahlwerk, in dem gestreikt wurde und so weiter. Also die räumlichen Schwerpunkte sind deswegen wichtig, will ich nur schon mal bemerken, weil es waren nicht die Großstädte, also es war nicht Berlin, es war nur ausnahmsweise Hamburg, es waren nicht die Zentren der Studentenbewegung. die Studentenbewegung oder die neuen sozialen Bewegungen waren sozusagen örtlich, haben örtlich in einem anderen, also waren räumlich anders verortet als die Septemberstreiks. Auch das trifft auch für Berlin zu. Zu den Forderungen vielleicht, und damit bin ich auch mit dem ersten Punkt gleich fertig. Ich hatte jetzt schon die egalitären Lohnforderungen erwähnt. Ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, viele werden diese Diskussion sicherlich kennen, dass diese Lohnforderungen sich klar abgesetzt haben von Prozentforderungen, die die Gewerkschaften gestellt haben, weil die Lohnforderungen während der Septemberstreiks waren so strukturiert, dass alle Leute die gleiche Lohnerhöhung bekommen haben. Also es fing an bei Hoesch in Dortmund mit einer Forderung nach 20 Pfennig mehr Lohn. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt pro Stunde. Ne? Genau, 20 Pfennig pro Stunde. Alles vergessen schon wieder. 20 Pfennig pro Stunde. Und ein interessanter Effekt, den man auch in anderen wilden Streiks beobachten konnte, war, dass die Lohnforderung im Verlauf des Streiks erhöht worden ist. Also auf 30 Pfennig und dann auch 30 Pfennig bewilligt worden sind. Der Streik selbst hat eine Dynamik erzeugt, die zu einer Lohnforderung geführt hat. In Italien ist das dann irgendwann so, solche Strukturen sind so eskaliert, dass man immer, wenn der Chef gesagt hat, okay, ich bewillige eure Forderung, mehr gefordert hat, weil das gezeigt hat, dass die in der Lage waren, das zu zahlen. Die deutschen Arbeiter waren da so ein bisschen zurückhaltender, aber was die Arbeitgeber wirklich, die Kapitalisten wirklich erschreckt hat, war sozusagen diese Dynamik, die dazu geführt hat, dass im Laufe des Streikes höhere Lohnforderungen gestellt worden sind, einfach aus der Dynamik des Streikes heraus. So, ne? Und bei Klöckner zum Beispiel wurden, glaube ich, in Bremen wurden 70 Pfennig gefordert. Also so kann man ungefähr sehen, wie das Spektrum auch war. In anderen Bereichen, also vor allen Dingen im Bergbau, war die Forderungsstruktur ein bisschen anders. Es ist aber auch eine sehr interessante Geschichte, weil im Bergbau ist es so gewesen, dass das ist eine Krisenindustrie gewesen. Ich komme gleich zum Punkt der Krise auch. Schon seit den 50er Jahren. Und der Streik im Bergbau hat noch dezentraler sozusagen im Saarland angefangen. Und es gibt eine sehr schöne Schilderung von so einer SDS-Gruppe, glaube ich, aus Saarbrücken, die vom Eingang von so einer Zeche beobachtet hat, wie 1969 im September diese Forderungen ermittelt worden sind. Und die beschreiben so, also es stand einfach ein Typ, unklar welcher repräsentativer Funktion, wahrscheinlich ein Vertrauensmann, aber ist eigentlich egal gewesen, wer das ist, vor der Zeche und hat alle Forderungen aufgeschrieben, die von irgendwelchen Leuten ihm zugerufen worden sind. Daraus entstand dann ein Katalog, von den man sich auch heute noch angucken kann. Ich glaube, in meinem Buch habe ich es auch kurz beschrieben, von ungefähr 20 Forderungen. Wenn man die zusammennimmt, hat man sozusagen die Revolution. Also es sind sehr teilweise sehr, sehr weitgehende Forderungen gewesen. Zum Beispiel haben die Bergbaubelegschaften im Saarbereich, es waren keine Linken, aber trotzdem, die haben eine Forderung gehabt, 1.000 D-Mark Grundlohn für alle, unabhängig von der Leistung. Also es war ein totaler Bruch, auch hier, genau wie bei den linearen Lohnforderungen, mit dem Leistungsprinzip. Das hat nicht nur den Kapitalisten, sondern auch den Gewerkschaften natürlich Sorge gemacht, weil die gewerkschaftliche Lohnpolitik der ganzen Nachkriegszeit basiert natürlich auf diesem Zusammenhang zwischen also Wertigkeit von Lohnarbeit, sogenannter Leistung, sogenannter Qualifikation und Entlohnung. Und diese Forderungen haben sozusagen das durchbrochen. Im Bergbau im Saargebiet sind die meisten dieser Forderungen nicht erfüllt worden. Also man kann sagen, dass in allen Bereichen sozusagen diese Streiks sehr erfolgreich waren, sehr schnell erfolgreich waren, innerhalb kürzester Zeit. Einzelne Ausnahmen wie Klöckner in Bremen bestätigen die Regel, aber im Saargebiet war das nicht der Fall. Es gab ziemlich heftige Auseinandersetzungen und so, aber sie sind dann zum Schluss mit einem ziemlich schlechten Resultat nach Hause geschickt worden. Das hing auch mit der Politik der IG Bergbau zusammen, die anders als die IG Metall, die auch gegen die Streiks eingestellt war und dagegen gearbeitet hat, aber auf eine bisschen weniger konfrontative Art. Also die IG Bergbau hat sozusagen damals nur denunziatorisch und sozusagen mit aller Macht ihres Apparates versucht, die Leute möglichst schnell wieder in den Betrieb zu jagen. Das hat die IG Metall mal so gemacht. Die hat das auch versucht, aber es war mehr, mehr Geschick dabei. So, ne? Also mehr Auseinandersetzungen auch innerhalb der IG Metall. Ein wesentlicher Punkt, das noch zur abschließend zur Vorgeschichte, ist, dass die Dynamik, die in den Septemberstreiks entstanden ist, ausgegangen ist, häufig von einer Geschichte, die damit zusammenhing, dass die Löhne sektoral und auch von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich hoch waren, auch wieder aus bestimmten historischen Gründen. Und die Belegschaften, wie Hoesch zum Beispiel, die Hoesch-Belegschaft, immer gefordert hat, sozusagen an den Nachbarbetrieb oder an einen anderen Sektor, in diesem Fall natürlich die Metallverarbeitung, aber auch andere Stahlwerke und so weiter, anzuschließen. Also man wollte gleichberechtigt sozusagen entlohnt werden wie Kollegen, die dieselbe Arbeit gemacht haben. Das hat im weiteren Verlauf der Arbeitsgeschichte auch eine hohe Bedeutung, weil sich nämlich diese Forderung nach Gleichberechtigung neben diesem Egalitären, was in den Lohnforderungen selbst angelegt war, dann später auch auf Gruppen sozusagen wurde von Gruppen übernommen wurde, die nicht so zu den Kernbelegschaften, wie man heute sagen würde, gehört. Migrantische Streiks und so weiter waren stark inspiriert davon, von der eigenen Geschichte dieser Streiks, aber auch von dem Umstand, dass man gesagt hat, gut, wenn die Stahlarbeiter fordern können, dass sie gleichberechtigt sind in der Lohnfrage, können wir das natürlich auch. Und so hat sich sozusagen bis in die 70er Jahre hinein so eine Bewegung entwickelt, die sehr breit war und in der es immer eigentlich auch darum ging zu sagen, also diesen Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Position und der Lohnhöhe in Frage zu stellen. Letzter Punkt zu den Septemberstreiks selbst. Es haben mindestens 140.000 Menschen gestreikt in diesem September selbst. Dieses mindestens kommt zustande, weil diese Zahl ist entstanden im Zusammenhang mit einer relativ guten, dichten Untersuchung des DKP-nahen Instituts für marxistische Studien und Forschungen. Diese Zahl ist aber das, was die Kontakte der DKP sozusagen, also nicht alle, also das, was die DKP nahe Forschung oder dieses Institut wusste über die Streiks. Es gab wilde Streiks 2 Tage vor dem Streik bei Hoesch. Der Streik bei Hoesch war sehr spektakulär, deswegen hat man ihn sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung zum Ausgangspunkt genommen. Aber es gab zum Beispiel bei AEG in Stuttgart, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, kurz vorher einen Streik mit ganz, also aus der Tradition der wilden Streiks heraus, die es in der Bundesrepublik einfach gab, ein Streik, den man normalerweise gar nicht zu den Septemberstreiks zählt. Und also meine Meinung dazu ist, dass es 140.000 ist eine sehr konservative Schätzung, sehr vorsichtige Schätzung gewesen. Das Werk da vom Institut für marxistische Forschung ist auch irgendwie sehr seriös. In Wirklichkeit waren es sicherlich wesentlich mehr Streikende, 200.000 vielleicht. Also es waren mehr als 140.000 auf jeden Fall. Was aber vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass die Kapitalisten so schockiert waren von diesen Ereignissen, dass in den Wochen und in den Wochen danach eigentlich für insgesamt 8 Millionen Beschäftigte neue erhöhte Tarifverträge ausgehandelt worden sind, also in ganz vielen Bereichen. 8 Millionen, das ist sehr viel. Und das außerhalb der Laufzeit der Tarifverträge zum größten Teil. Das ist auch, wenn man sich mit Tarifpolitik so ein bisschen beschäftigt, weiß man, dass das normalerweise eigentlich die Kapitalisten gar nicht gerne machen, außerhalb der Laufzeit irgendwas unterzeichnen. Es sei denn Lohnkürzungen, aber in diesem Fall ging es darum, dass man Lohnerhöhungen, um das Bewegung zu befrieden. Und das wiederum hatte natürlich den Hintergrund, damit bin ich schon bei den Voraussetzungen, dass man befürchtete, dass jetzt auch in der Bundesrepublik Schluss ist mit diesem ganzen sozialen Frieden und dass man möglicherweise zu einer Situation kommen würde wie in Frankreich. Aber es sagt auch viel darüber aus, dass in Frankreich im Mai 68 10 Millionen Menschen gestreikt haben. Und in der Bundesrepublik 1969, sagen wir mal 200.000, so, ne? Und für 8 Millionen dann kurzfristig neue Tarifverträge unterzeichnet worden sind. Ja, das war der erste Punkt, also die Übersicht über die Septemberstreiks als Ereignis. Dann komme ich zu den Voraussetzungen. Vielleicht zu den Bonno und Peter werden nachher noch mehr sagen zu den Verlaufsformen der Streiks selbst, also wie sich das dargestellt hat. Ich werde jetzt nur so den Überblick versuchen zu geben. Zu den Voraussetzungen. Es gibt 2 Arten von Voraussetzungen. Die erste Art von Voraussetzung ist die Krise. Ich betone das deswegen, weil wir haben ja jetzt im Moment diese Diskussion nicht nur, sondern auch die Tatsache der Krise in der Bundesrepublik. Und zweitens die politischen und sozialen Bewegungen und Revolten um 68 herum. Der erste Punkt, die Krise. Karl-Heinz Roth hat vor kurzem was geschrieben, was ich ganz interessant fand in dem Zusammenhang, nämlich, dass man beobachten kann an historischen Krisen, dass die sozialen Konflikte, die sich innerhalb dieser Krise entwickeln, immer zeitverzögert erscheinen. Das heißt, also man hat sozusagen eine ökonomische Krisensituation, es gibt Angriffe auf die sozialen Einkommen und so weiter und so fort. Und es gibt erstmal so ein, aus der Sicht der sozialen Bewegung und der Arbeitskämpfe so einen Zustand der Lähmung, der eine Zeit lang anhält. Und dann gibt es innerhalb der Krise spezifische Entwicklungen, die ich jetzt für die Septemberstreiks sagen kann, aber man könnte natürlich auch überlegen, wie das jetzt hier im Moment in der Bundesrepublik ist, die hervorbringen, dass die Arbeitskämpfe an einem bestimmten Punkt oder die sozialen Kämpfe, Konflikte an einem bestimmten Punkt eskalieren. Man kann keine historischen Regeln für irgendwas aufstellen, aber es ist interessant, dass es für die Septemberstreiks auch gilt. Die Rezession von 1966-67 war im Vergleich zu heute natürlich absolut lächerlich. Es gab eine kurze Stagnation nach einer langen Phase von unglaublich hohen, intensiven Wachstumsraten. Aber sie hat ein großes Krisenbewusstsein erzeugt. Also eine Zeit lang, so wie jetzt, vor kurzem auch, war jeden Tag in der Tageszeitung nur Krise, Krise, Krise. So, ne? Das ist auch schon als Botschaft zu verstehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ein bisschen rückblickend, glaube ich, Ende 1967 mal geschrieben, dass die Krise eigentlich was Tolles war aus Sicht der Bourgeoisie, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung immer aus Sicht der Bourgeoisie schreibt, nämlich es sei die große Reinigungskur gewesen und man hätte all diese unverschämten sozialen Ansprüche, die sich im Verlauf der Hochkonjunktur und der Vollbeschäftigung entwickelt hatten, davor mal endlich zurückdrängen können. Und Reinigungskur ist auch das Bild, was sozusagen das Denken dieser Leute auch ganz gut beschreibt. Das haben sie sich nicht immer die ganze Zeit getraut, so offen zu propagieren, aber sozusagen im Verlauf der Krise wurde das dann so festgestellt. Weil die Erpressungs-, die Kapitalisten fühlten sich erpresst durch die Arbeitenden, weil wenn ihnen der Lohn nicht gepasst hat oder die Arbeitsbedingungen, konnten sie nach so einem gängigen Bild auf die andere Straßenseite zum anderen Chef gehen und sagen, gib mir 2 Mark mehr und ich bin ein Mann, und so konnten sie sozusagen dann ihre eigene persönliche Situation verbessern. Das hat natürlich den Kapitalisten nicht besonders gut gefallen und deswegen dieses Bild der Reinigungskur für die Rezession von 1966-67. Das Erste, was gespielt wurde in dieser Krise, war, dass ziemlich offensiv versucht wurde, die Beschäftigten gegeneinander auszuspielen. Also erstens durch die Praxis, also migrantische Beschäftigte, sogenannte Gastarbeiter, wurden relativ schnell zurückgedrängt sozusagen, und es wurde versucht, sie entweder in andere Länder oder in andere Betriebe oder in ihre Herkunftsländer zu schicken, auch relativ erfolgreich. Frauen in der Industrie mussten ihre Arbeitsplätze, wurden zuerst entlassen, und so wie heute im Prinzip das häufig mit Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern gemacht wird. Also nichts richtig, auch das nichts richtig historisch Neues. Und diskursiv oder in der Öffentlichkeit wurde diese Geschichte begleitet mit einer Art kleinen Kampagne, und es gab eine wichtige charakteristische Situation im Rahmen dieser Kampagne. 1966, ich glaube im März oder April, also ziemlich am Anfang der Rezession, schrieb die Bild-Zeitung mal, dass Schleyer, der Arbeitgeberpräsident, ihr kennt diese Figur, dass Schleyer gesagt hätte, Ausländer seien fleißiger als Deutsche. Und daraufhin gab es einen großen wilden Proteststreik von Beschäftigten in den großen Automobilwerken und der metallverarbeitenden Industrie in und um Stuttgart herum gegen diese Aussage von Schleyer, die natürlich so etwas ganz Doppeltes hat. Also der Streik hatte was Doppeltes. Also auch hier wieder, die Analogien liegen sehr nahe, finde ich. Nämlich der Streik war natürlich mit diesem deutschen Facharbeiterbewusstsein gefüllt. Man könnte jetzt nicht sozusagen behaupten, dass diese Ausländer fleißiger sind als die deutschen Facharbeiter, weil wir sind ja so fleißig und bla bla bla, lassen uns irgendwie nicht denunzieren. Es war ein ziemlich starkes Element von Rassismus in diesem Streik natürlich auch drin. So, ne? Aber ganz interessant, in der Zeit nach dieser Geschichte hat sich das eigentlich ziemlich stark relativiert. Nicht, weil die Leute plötzlich unglaublich intelligent gewesen sind und Rassismus-Schulungen besucht haben oder so, oder die IG Metall den Leuten gesagt hat. Die IG Metall hat, war da durchaus nicht so eindeutig, da könnten wir mal diskutieren, durchaus auch auf dieser, mit dieser Nummer gespielt, sondern weil das Nächste, was passiert ist, ist, dass die sozialen Bedingungen aller Beschäftigten angegriffen worden sind. Also es ist 66, 67, kam es zunehmend zu Massenentlassungen und zu Angriffen auf die sozialen Bedingungen, die sozusagen erreicht worden sind, besonders das, was nicht tarifiert war. Und daraufhin gab es im Prinzip, gab es 66, 67 schon, also das ist in der Arbeitsgeschichte überhaupt nicht thematisiert worden oft, aber schon 1966, 67 gab es eine Situation, in der es mal sehr, sehr viele wilde Streiks gab, die sich gegen die Streichung dieser Zuschläge gerichtet haben. Man kann sagen, dass die Proteste gegen diese Krisenpolitik der Unternehmer im Prinzip eine Art, eine erste Vorgeschichte waren, der wilden Streiks von 1969. Zur Vorgeschichte gehört natürlich auch die Politik der IG Metall, vor allen Dingen der IG Metall. Die meisten Streiks haben im Bereich der IG Metall stattgefunden. Und zu dieser Politik gehört so eine ganz, das Bono meinte vorhin nochmal, ich sollte das auf jeden Fall schildern, deswegen mache ich das jetzt auch kurz ein bisschen deutlicher. Also die IG Metall hat so eine sehr ausgeprägte Doppelstrategie gehabt. Man könnte es als widersprüchlich erachten, aber wenn heutige Diskussionen zeigen auch, dass es vielleicht gar nicht so widersprüchlich ist, sondern beides eben in dieser großen Gewerkschaft auch immer aufgehoben ist. Nämlich die IG Metall hat versucht, es gab die betriebsnahe Tarifpolitik in der IG Metall. Also sie haben versucht, es gab die Krise der Gewerkschaften. Es gab die Krise der Gewerkschaften vor der ökonomischen Krise. Die Mitgliederentwicklung der Gewerkschaft ist stagniert. Es lag vor allem an der Neuzusammensetzung der Beschäftigten. Die jungen Leute haben sich nicht mehr in der Gewerkschaft organisiert. Die Frauen haben sich, die IG Metall hat ihre Interessen ja nicht vertreten, deswegen haben sie sich auch nicht in der IG Metall organisiert. Zum größeren Teil, also prozentual natürlich schon. Und migrantische Leute wurden überhaupt nicht vertreten von der IG Metall, deswegen haben die sich auch nicht in der IG Metall, auch nicht in anderen Gewerkschaften organisiert. Zu einem kleinen Anteil schon, aber in der Regel nicht, weil die Gewerkschaften haben ja offensichtlich oft gegen sie gearbeitet. Aus dieser Feststellung, dass das so ist, hat die IG Metall so eine Art, heute würde man das Organizing-Politik nennen, entwickelt, indem sie versucht haben, gegenüber der absolut zentralisierten Tarifpolitik in örtliche Konflikte einzugreifen. Und sie haben die Rezession von 1966, 67 relativ geschickt genutzt, um den Kontakt zu bestimmten betrieblichen Funktionären und zur betrieblichen Basis wiederherzustellen. Es gab zwei Weißbücher über diese Angriffe auf die sozialen Bedingungen in den Betrieben. Die IG Metall hat die sehr breit publiziert. Man könnte sowas vielleicht heute auch nochmal machen. Also im Vergleich zu heute ist die Politik der Gewerkschaften damals noch relativ kreativ gewesen. So, ne? Aber was sie eben gleichzeitig gemacht haben, ist eine absolut gemäßigte Tarifpolitik. Also die Gewerkschaften waren darauf aus, die gewachsenen übertariflichen Leistungen zu tarifieren. Also man wollte gerne, dass das, was sozusagen die tatsächliche Lohnhöhe zum Beispiel in den Betrieben ist, dass das auch die tarifliche Lohnhöhe ist. Aus einem Organisationsinteresse heraus, aus dem Interesse heraus, dass man das Vertretungsrecht oder die Vertretungskompetenz wieder erwerben wollte. Das war die Politik der IG Metall. Das war verbunden mit einer gemäßigten Tarifpolitik und mit, das heute würde man Standortvereinbarungen nennen, und Rationalisierungsschutz. Also mit dem Versuch sozusagen, die Beschäftigten, die in den Betrieben sind, so noch einigermaßen zu halten. Also Mitgliederkampagnen und schlechte gemäßigte Tarifpolitik. Dazu kam noch, dass es sozusagen politisch aufgeladen war, nämlich dadurch, dass eine erste Folge dieser Krise war, dass die Große Koalition nicht wie heute abgelöst wurde, sondern dass sie antrat, also die Große Koalition, die Einbeziehung der SPD in die Regierung 1966, führte dazu, dass man so eine keynesianische Wirtschaftspolitik anfing und die wiederum hat zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Gewerkschaften offensiv und planerisch in die Steuerungsinstrumente der staatlichen Politik eingebunden. Man nannte das konzertierte Aktion. Und alle Gewerkschaften haben sich mit ein bisschen Bedenken und so, die IG Druck und Papier, aber das war auch mehr so, weil man die Fahne hochhielt, aber so nicht tatsächlich, also nicht substanziell, bei der IG Druck und Papier ja oft so gewesen, Aber auch die IG Metall hat sich an dieser konzertierten Aktion beteiligt. Und das bedeutete, dass man nicht nur sozusagen diese defensive Tarifpolitik aus einem eigenen Organisationsinteresse heraus betrieben hat, sondern auch aus einem Interesse an der Beteiligung an sozusagen den Diskussionen der Regierung, der Unternehmer und der Gewerkschaften über Wirtschaftspolitik. Also keynesianische Wirtschaftspolitik ist in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz interessant, wird ja heute auch viel benutzt, hatte erstmal zum Ausgangspunkt, dass die Löhne nicht steigen dürfen. Also man denkt heute immer anders, aber also die Löhne dürfen schon steigen, aber der Staat muss die Lohnsteigerung bestimmen. Das war der wichtige Punkt. Es gab dann diesen Sachverständigenrat, also die Älteren werden sich bestimmt an die Bedeutung dieses Sachverständigenrats erinnern, der dann so wissenschaftlich festgestellte notwendige Lohnerhöhungen ermittelt hat. Und die Gewerkschaften haben sich aus Interesse und an der Einbindung in die staatliche Politik und aus alter Freundschaft zur Sozialdemokratie und so weiter gerne daran beteiligt, diese Art von Wissenschaft auch ernst zu nehmen. Keynesianismus heißt nicht, jedenfalls in dieser Version, wie es in der Bundesrepublik praktiziert wurde, tatsächlich nicht, das heißt, man nannte das, im Englisch heißt es Wage Restraint, also Kontrolle über die Löhne. Das heißt nicht unbedingt Lohnerhöhungen, sondern es heißt unter Umständen, dass die Löhne kontrolliert wachsen, das heißt weit unter dem möglichen, verhandlungstechnisch und von dem Kampfpotenzial her möglichen, definiert werden von den Gewerkschaften und vom Staat. Das war der erste Punkt, also die Krisenpolitik. Der zweite Punkt sind die sozialen Bewegungen gewesen, weil ich jetzt schon ziemlich viel geredet habe, mache ich das relativ kurz. Wissen auch viele, ist für das Bremer Beispiel zum Beispiel auch sehr wichtig. Es gibt um 1968, wie ihr alle wisst, das ist ja medial breit verhandelt worden, große soziale Bewegungen, vor allen Dingen eine neue Jugendbewegung, aber in der Bundesrepublik speziell auch die Bewegung gegen die Notstandsgesetze. Und man kann sagen, dass es innerhalb dieser sozialen Bewegungen zwei Arten von Kooperation zwischen Arbeitenden und Studierenden beziehungsweise jungen Leuten gab. Eine Art von Kooperation von unten. Da wären vor allen Dingen das zu nennen, was Bono auch erzählen wird aus seiner eigenen Geschichte heraus, nämlich die Proteste gegen Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr. Die meines Erachtens, die sind überhaupt nicht erforscht und tauchen ganz oft nicht auf in dieser ganzen 68-Klamauk-Kiste da. Letztes Jahr hat das fast überhaupt keine Rolle gespielt, aber das war ein sehr wichtiges Scharnier für eine Zusammenarbeit von Studierenden und Arbeitenden von unten, das allerdings nur auf lokaler Ebene existiert hat. Also es gab in Freiburg, in Hannover sehr spektakuläre Aktionen, in Bremen auch und so weiter. In Hamburg gab es eine kurze Aktion, sehr wichtig aus meiner Sicht. Der zweite Punkt war die Zusammenarbeit im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Notstandsgesetze. Die Zusammenarbeit in diesem Fall war dadurch geprägt, dass die Gewerkschaften offiziell nicht wollten, dass ihr Streikrecht im Notstandsfall eingeschränkt wird und haben eine institutionelle Kooperation mit dem SDS zum Teil angefangen, vor allen Dingen die IG Chemie und die IG Metall. Und diese Kooperation war aber eine Kooperation von oben. Das ist zugleich auch das Problem, weil als im Mai 1968, ausgerechnet eben im Mai 1968, die Notstandsgesetze wirklich verabschiedet wurden, zog sich diese fortschrittliche IG Metall mit Otto Brenner als Vorsitzenden flugs schnell aus, ich erinnere nochmal daran, dass die SPD auch in der Regierung war, schnell aus dieser Bewegung raus. Und es gab diese berühmte Spaltungsgeschichte, die Studierenden haben dann in Bonn demonstriert. Bono war auch in Bonn, habe ich gestern gehört. Aber die meisten Gewerkschaftsfunktionäre waren eben nicht in Bonn, sondern auf einer Parallelveranstaltung, die so die Gewerkschaften im Saal organisiert haben. Also das war die Kooperation von oben. Schließlich endete es mit einer Niederlage. Also die Notstandsgesetze wurden verabschiedet. Und der dritte Punkt dieser neuen sozialen Bewegungen entsteht aber aus dieser Spaltung heraus, auf eine bestimmte Art und Weise. Nämlich im SDS wird diskutiert, dass es im Vergleich zu Frankreich und Italien, anderen Ländern, diese Dynamik, die aus einer Zusammenarbeit zwischen Arbeitenden und Studierenden entsteht, nicht gab. Und deswegen hat man sich bemüht, angefangen, also sozusagen von dieser antiautoritären Linie im Sinne von Arbeiter sind keine Verbündeten von uns, irgendwie so ein bisschen Abkehr zu nehmen und hat angefangen, Alltagspolitik und Politik sozusagen auch im Betrieb zu machen. Also das, was so typisch im studentischen Stil ein bisschen emphatisch, proletarische Wende im SDS genannt wird. Das ist entstanden aus dieser Geschichte, dieser verlorenen Antinotstandsbewegung. Und diese Geschichte setzt auf der Entdeckung, dass es im Betrieb nicht so nicht so ruhig ist, wie man immer dachte, also wie auch viele natürlich Intellektuelle und so weiter gedacht haben in dieser Zeit. Es gab den ganzen Diskurs über die befriedete Arbeiterklasse und das Verschwinden der Arbeiterklasse, was weiß ich, sondern dass es im Betrieb durchaus eine eigene Geschichte von Unruhe und von Organisierung und von wilden Streiks eben gab. Und nur um das zu illustrieren, abschließend zu diesen Voraussetzungen, es wurde mal in den 80er Jahren ermittelt, dass der Anteil der nicht von der Gewerkschaft organisierten Streiks von ungefähr 1955 bis 1969 von so ungefähr 30% auf über 90% gestiegen ist. Es geht um die Zahl der Fälle, wir müssen uns den Statistikkram irgendwie nicht genau unterhalten, aber wenn man nur die Fälle zählt, ist sozusagen im September 1969 der größte Anteil der Streiks nicht von der Gewerkschaft organisiert worden. Das sagt eben auch was über die gewerkschaftliche Verhandlungsmacht aus. Und dann kam dazu, dass die Gewerkschaften auch im Mai 1968 einen Tarifvertrag unterzeichnet haben, der Lohnerhöhungen in dem Sinne vorgesehen hat, den ich eben sozusagen so ein bisschen skizziert habe, nämlich Lohnerhöhungen, die auch sogar nach Meinung der Bundesregierung, des Sachverständigenrates, die Inflation nicht ausgeglichen haben. Und dann kam dazu, dass die Laufzeiten 18 Monate waren, also viel zu lang, um sozusagen die Situation irgendwie in den Griff zu kriegen. Die bürgerliche Presse hat gejubelt im Mai 68, Massenstreik in Frankreich, Deutschland, IG Metall verabschiedet so einen Tarifvertrag. Und dann kommt sozusagen der Punkt, der unmittelbar dann zur Vorgeschichte der Septemberstreiks gehört, nämlich, dass die Hochkonjunktur einsetzt. Also praktisch im Frühjahr 1968 kommt es wieder zum Boom, also der letzte Boom der Geschichte dieses goldenen Zeitalters mit enormen Wachstumsraten. Und bis zum Sommer 1969 wird dadurch die Arbeitsbelastung in den Betrieben immer heftiger und es knallt. So, das ist die Geschichte der Septemberstreiks. Ich will jetzt noch zwei Punkte irgendwie sagen. Der erste Punkt ist zur Nachgeschichte, weil die Geschichte der Septemberstreiks selbst erzählen Bonno und Peter und andere hier. Es gibt zwei Arten so von Nachgeschichte. Erstens die unmittelbare Reaktion auf die Septemberstreiks selbst, also so in der Presse und was die Parteien betrifft und so weiter. Und zweitens so ein bisschen so eine längere Nachgeschichte. Der erste Teil dieser Nachgeschichte fängt im September 1969 eigentlich selbst an. Es gibt einen Sternartikel, den ich eigentlich mitbringen wollte euch, der zeigt das so ein bisschen. Dieser Sternartikel, Stern ist ja eine Illustrierte gewesen, auch immer noch, sogar noch schlimmer geworden. Und damals hat man sozusagen einen Artikel illustriert mit einem Bild von Bonno damals. Und Bonno durfte sozusagen mit Stern die Rolle wurde nicht so denunziert wie von der IG Metall, sondern er durfte die Rolle des authentischen Arbeiters spielen. Und da neben ihm ist so ein Bild montiert von, wie heißt der Dürrkopf, von diesem Dürrbeck, diesen Aufsichtsrat, Arbeitsdirektoren von Klöckner. Duesmann. Duesmann. Und drunter steht, bum, 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 Duesmann macht den Rücken krumm, also in diesem Sternartikel. Und was illustriert worden ist, die Leute, die authentischen Arbeiter, wehren sich gegen die Gewerkschaftsbürokratie, weil der Arbeitsdirektor war in der Montanmitbestimmung ja so ein Gewerkschaftsvertreter. Und das ist tatsächlich auch so gewesen, dass in den montanmitbestimmten Betrieben, in der Stahlindustrie, der Hass und die Wut sich durchaus gegen diesen Arbeitsdirektor gerichtet hat, der aus Sicht der Beschäftigten völlig zu Recht ja sozusagen den Unternehmerstandpunkt in den sozialen Fragen dargestellt hat. Also diese Direktoren waren zwar Gewerkschafter, aber tatsächlich haben sie den Unternehmerstandpunkt vertreten. Und das Problem war, dass die IG Metall als eine ihrer größten historischen Errungenschaften damals wie heute die Mitbestimmung geachtete und zumal die Montanmitbestimmung angeblich paritätisch, in Wirklichkeit doch nicht ganz paritätisch, als Möglichkeit sozusagen im Betrieb betriebliche Politik wirtschaftlich und sozial mitzugestalten. Und natürlich, wenn sich die Wut von so einem wilden Streik in erster Linie auf diesen Arbeitsdirektor entlädt, hat die Gewerkschaft ein mehr als kleines Problem. Allerdings die bürgerliche Presse, deswegen zitiere ich den Stern, hat das sozusagen, also auch Unternehmerzeitschriften, Industriekurier, Handelsblatt und so weiter, die haben das ausgeschlachtet, richtig genüsslich. Die waren gespalten, also die hatten Angst vor diesen Arbeitern. so, ne? Und gleichzeitig haben sie sich gefreut, dass es jetzt erstmal gegen die Gewerkschaften geht. Und was hier entsteht, ist nicht nur so eine Anekdote, sondern was hier entsteht, ist, dass auch in diesem Sternartikel dann argumentiert wird, ja, die Arbeiter müssen ihre Interessen selbst in die Hand nehmen und so weiter, so, ne? Und nicht die mit den Gewerkschaften und so, ne? Und gleichzeitig ist gespalten, wie sie sind, haben sie am Ende des Artikels aber geschrieben, ja, aber wilde Streiks sind dann nicht das richtige Mittel. Streiks müssen immer mit den Gewerkschaften stattfinden. Also ein bisschen sehr widersprüchlich. Also sie waren so gepeinigt von der Spaltung von Hoffnung und Entsetzen. Aber der Teil der Hoffnung war eben, dass sie gesetzt haben auf die selbstständige Identifikation der Arbeiter mit ihren Betrieben. Es gab nämlich in der Zeit eine Diskussion über diesen ganzen Human Relations-Kram, also neue Formen von Ansprechen von Arbeitern im Betrieb, Identifikation mit dem Betrieb, auch schon die ersten Gruppenarbeitsdiskussionen, das, was sie erlebt haben in den 70er, 80er Jahren, was danach eben passiert ist. Man müsste, also die Lehre aus den Septemberstreiks, man müsste eine neue Art der Identifikation von Beschäftigten mit dem Betrieb herstellen. Und deswegen sage ich auch, diese Septemberstreiks sind wirklich ein Scharnier in der Arbeitsgeschichte der Bundesrepublik, weil sie eine lange Diskussion, die es im Unternehmerlager gibt, sie exponieren sozusagen diese Diskussion und führen dazu, dass die Reformvorschläge machen. Also sie sagen, wir müssen diese Arbeitskraft, die sich jetzt hier so gebärt und unberechenbar geworden ist, die müssen wir anders ansprechen, damit die wieder vernünftiger werden. Und das darauf baut dann das Programm Humanisierung der Arbeit und so weiter, all diese Diskurse und auch die Praktiken bis zur Gruppenarbeit und bis eigentlich zu dem, was man heute indirekte Steuerung und Projektarbeit nennt, so auf. Also das ist ein entscheidender Bruchpunkt. An dem Sternartikel kann man das so ganz, ganz gut, glaube ich, ablesen. Andererseits, das ist sozusagen die integrative Variante, andererseits hatten sie auch eine repressive Variante in petto. Also praktisch am Tag, als die Septemberstreiks anfingen, kurz danach hat der BDI eine Erklärung rausgegeben, wie man mit so Streiken umgeht. Und da ist dann schon sozusagen die Forderung nach systematischer Vorbereitung der Unternehmerseite auf diese Streiks, nach gezielter Repression, nach dem Rausfischen der Redelsführer, das, was dann bei Ford in Köln auch und in anderen Betrieben auch praktiziert wurde, das Operieren mit dem Werkschutz auch enthalten. Also, dass sich vor allen Dingen erstmal gegen die betriebliche Linke und gegen migrantische Beschäftigte und so weiter richtet, in den Septemberstreiks selbst schon in einigen migrantischen Streiks auch wirklich exemplarisch erprobt worden ist. Man ruft die Polizei. Also das ist sozusagen die Variante 2. Zerschlagen und integrieren. Das waren sozusagen die Antworten der Unternehmer. Und die Antwort der Gewerkschaften und der IG Metall vor allem, die am meisten betroffen war, neben der IG Bergbau, sehen natürlich auf eine Art anders aus. Erstmal die Gewerkschaften waren auch gespalten, also Entsetzen und Hoffnung haben da auch die Waage gehalten. Es war ja mitten im Wahlkampf, also die Septemberstreiks fanden im Wahlkampf statt. Kurz danach, wenige Wochen danach, wurde die sozialliberale Koalition gewählt, die Brandt-Regierung. Man hat also sozusagen, die Septemberstreiks haben auch ein bisschen diese mehr Demokratiewagen, Brandt-Regierung, erste Reformzeitgeschichte mit befördert. Die meisten Arbeitenden dieser Streikbetriebe haben nach einer Untersuchung, allerdings einer recht einseitigen Untersuchung, wohl auch SPD gewählt. Und das war sozusagen der Teil der Hoffnung, die Gewerkschaften auch hatten. Und tatsächlich, also diese Hoffnung haben sich irgendwie auch bewährt, weil es war tatsächlich so, nach einer kurzen Phase von so offensiver Tarifpolitik mit hohen Lohnforderungen und so und auch realer Umverteilung 1970, 71, haben die Gewerkschaften sich tatsächlich über die Septemberstreiks im Prinzip konsolidiert. Ich habe ja vorhin erzählt, dass es so eine Krise der Gewerkschaftsbewegung gab. Und die war eigentlich mit den Septemberstreiks beendet. Also es ist zwar eine widersprüchliche Entwicklung natürlich, weil die Gewerkschaften waren ja dagegen, aber am Ende haben sie eben dadurch, dass sie es tariflich eingebunden haben, auch was so dann so qualitative Forderungen, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Teil des Reformprogramms werden, das ich eben skizziert habe, betrifft. Die haben sich sozusagen erstmal über die 70er Jahre mit der Dynamik, die aus den Septemberstreiks heraus entstanden ist, gerettet. Also die Gewerkschaften haben wirklich einen Aufschwung genommen. Linke Impulse kamen in die Gewerkschaften und so weiter und so fort. Selbst nach 1973 dann wurden auch die migrantischen Beschäftigten mehr integriert und so, ne? Und da in dieser ganzen Geschichte danach, also die Geschichte, also die Nachgeschichte der Septemberstreiks hat natürlich einen entscheidenden Bruch, und das ist die Krise von 1973. Also die Weltwirtschaftskrise, die dann anfängt, und dann stellen sich alle möglichen Konstellationen nochmal neu. Aber was man feststellen kann, nicht nur in der Bundesrepublik, in vielen europäischen Ländern, gibt es auch hier so eine gewisse nicht, also es ist nicht die Streikbewegungen sind ja nicht mit 73 dann vorbei, sondern es ist so, dass die Erfahrungen der Septemberstreiks und danach, also dieser wilden Streiks, so plastisch waren für viele Kolleginnen und Kollegen, also auf der Seite der Gewerkschaftsbasis und der Mitgliederbasis und einerseits aber auch der betrieblichen Basis andererseits, dass sozusagen dieser Impuls noch nachgewirkt hat viele, viele Jahre später. Also eigentlich, ich würde sagen, bis 84, 85, als die Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche dann de facto verloren wurde, hat sozusagen dieser linke Impuls, der sowohl als Basisbewegung als auch als gewerkschaftliche Bewegung sichtbar war, noch angehalten. Und wir beobachten dann sozusagen, viele, die hier sind, wissen das ja auch, mit den Streiks in der Druckindustrie 1976 und so weiter, in der Stahlindustrie 1979, immer wieder auch Konfrontationen zwischen betrieblichen Belegschaften und Gewerkschaften, die auch eine ganze Zeit lang noch offen bleiben. Also das ist auch wichtig, noch festzustellen.